ich den Predigttext aus Apostelgeschichte 10, Verse 21 bis 35. Da ging er hinunter und sagte zu ihnen: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, sagten sie. Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich für zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden, die bei uns reden, nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast. Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass ich ein Jude nicht mit einem, dass sich ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren sollte und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich auch eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete: Es war vor 3 Tagen ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist.
Danke, lieber Hermann. Schön, dass du immer noch so treu deinen Dienst tust. Der Hermann ist mir gewisserweise Vorbild. Ich glaube, er wird irgendwann 80 Jahre, wenn nicht so lange, also bald demnächst, ne? Oder was hast du, 2 Jahren oder wann? Ja? Wann hast du gesagt, wann? Wann wirst du 80?
In 2 Jahren.
Also so lange möchte ich auch noch im Dienst fit sein. Das ist toll. Liebe Geschwister, mich fasziniert dieser Bibeltext. Überhaupt immer wieder total spannend, Bibeltexte auf sich wirken zu lassen, sie durch Gottes Geist zu erfassen. Auch das ist immer wieder für uns, wie wir das dienstlich beruflich tun, ein Geschenk. Man kann das nicht machen und ich will auch mal ganz demütig sagen, wir sind auch immer wieder angewiesen auf Korrektur, auf das Prüfen unserer Mitchristen. Man kann auch als Pastor falsch liegen. Aber ich frage euch mal, ist es euch schon mal gelungen, über euren eigenen Schatten zu springen? Also im wörtlichen, sportlichen Sinne ist das schwer zu gelingen. Ich denke, das wäre sehr gefährlich, selbst wenn wir kühne Verrenkung machen würden, wir könnten ja stürzen. Aber im übertragenen Sinne ist uns das vielleicht schon mal gelungen. Ihr lieben Männer, müssen wir nicht manchmal über den Schatten springen, wenn wir die Wünsche unserer Frauen erfüllen wollen? Und natürlich auch umgekehrt, ja. Bestimmt auch. Aber was ist das eigentlich, über den Schatten springen? Es bedeutet, sich einen kräftigen Ruck zu geben, ungewöhnlich und einmal ganz anders zu handeln, als man das eigentlich von seinem Typ her tun würde, von seinem Charakter entsprechen, seiner Veranlagung entsprechen. Das bedeutet, über den Schatten zu springen. Für eine richtige Sache sogar mal Grundsätze über Bord zu werfen, und das ist nicht einfach, da muss man neue Wege beschreiten. Und darum geht es ja heute, um zwei Personen, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über ihren Schatten springen mussten. Zwei Hauptpersonen, zwei ganz unterschiedliche Männer. Und dieser Predigtext, der hat es wirklich in sich. Er markiert eine ganz entscheidende Weichenstellung in der Geschichte der frühen Christenheit, liebe Geschwister. Eine ganz entscheidende Weichenstellung. Ich kann nur sagen, guck mal meine Bibel her. Ich kann nur sagen, da gehört ja viel Mut zu, was uns hier berichtet wird von dem Petrus und von dem Cornelius. Aber bevor wir jetzt gleich auf den Predigtext kommen, den Hermann uns vorgelesen hat, vielen Dank, Hermann. Nochmal ganz kurz die Vorgeschichte. Bibelkenner wissen Sie, aber ich erinnere nochmal, Petrus befindet sich in Joppe, im heutigen Jaffa, im Süden von Tel Aviv. Und er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, predigt dort, will dort die frohe Botschaft verkündigen, ist im Haus des Gerbers Simon also einquartiert. Um die Mittagszeit ist er auf ein Dach gegangen. Man wundert sich natürlich, ihr wisst alle, die haben nicht solche Dächer wie wir gehabt, sondern Flachdächer. Und dann betet er dort und er bekommt aber auch Hunger. Bekommt Hunger und hat auf einmal eine ganz eigenartige Vision. Und dreimal kommt ein großes weißes Tuch vom Himmel herab, in dem sich Tiere befinden, die nach dem Gesetz des Mose der Tora unrein sind, nicht koscher sind. Und trotzdem, und die Stimme sagt dann, Petrus iss, und dreimal weigert sich Petrus, diese unreinen Tiere zu essen, verweist dabei auf den Gehorsam gegenüber den Speisegeboten. Dreimal dasselbe. Und er hat ja für seine Weigerung echt biblische Begründungen, die zum Fundament des jüdischen Glaubens gehören, zur Identität des Volkes Israels. Und immer wieder die Aufforderung, verzehre. Und Petrus sagt, nein, mache ich nicht. Das widerspricht dem Gesetz Mose. Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein, ist die Antwort. Und wenn man sich das mal vorstellt, diese Aussage aus dem Mund eines Menschen, das wäre Gotteslästerung gewesen, das wäre Verrat am Judentum, das wäre Verrat an Gott gewesen, liebe Freunde. Petrus ist selbstverständlich ein Jude, zwar ein Jude, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Gesalbte Gottes ist, aber er ist immer noch aus tiefstem Herzen ein Glied der Gemeinde des Gottesvolkes. Petrus ist ratlos. Und in dieser Ratlosigkeit, er denkt noch darüber nach, hört er wieder zum zweiten Mal eine innere Stimme, das durch den Heiligen Geist gewirkt. Da kommen Männer, die sind unten, die warten auf dich. Geh runter, reise mit ihnen, mach dir keine Gedanken. Ist alles in Ordnung, habe ich so eingerenkt. Und da kommen wir jetzt zu unserem Predigtext, nämlich Petrus geht hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht, aus welchem Grund seid ihr her? Und das ist das Erste, lieber Thilo, das Erste, Petrus versteht die Welt nicht mehr. Und wahrscheinlich ist er ganz schön durcheinander und auch es ist ein mulmiges Gefühl in ihm, denn er sieht da ja Leute, die da vor der Tür stehen, zwei Sklaven, ein Soldat, und er erkennt sofort, das sind Leute aus einer anderen Kultur, an der Form, an der Sprache erkennt er das, das sind Leute aus der römischen Kultur. Und zudem sind sie Heiden, die fremde Götter verehren und andere Kulturen mitbringen, und wer mit Römern damals zusammen kam, der machte sich verdächtig, ein Feind des Judentums zu sein. Und es gehen in diesem Moment ihm viele Gedanken durch den Kopf. Was wollen die eigentlich von mir? Wollen die mich abführen? Und überhaupt, was denkt der Simon, mein Gastgeber denn? wenn ich mit diesen Leuten rede. Und was, bitteschön, soll das Ganze bringen? Aus welchem Grund sind die hier? Und was sie dann erzählen, ist außerordentlich eigenartig. Der Hauptmann Cornelius ist ein frommer Jude, ein gottesfürchtiger Mann, heißt es. Hat einen guten Ruf im dem Volk der Juden, betet also. Man muss sagen, und er hat jetzt einen Befehl bekommen, einen Befehl, ein Engel ist ihm begegnet, wie wir ihm gehört haben, er soll bitte zu Cornelius kommen. Petrus lässt die drei ins Haus, sie erzählen weiter. Wahrscheinlich hat Petrus in dieser Nacht ganz wenig geschlafen, denn alles, was er bisher geglaubt hat, was er vertreten hat, widersprach dem. Sein ganzes Weltbild brach zusammen, was bisher klar war, passt nicht mehr zusammen, liebe Freunde, passt nicht mehr zusammen. Und das muss man erstmal verkraften. Wir können da so leicht drüber weggehen und sagen, das ist ja Geschichte, das ist vielleicht so ein bisschen romantisch sogar, hat etwas Spannendes an sich. Aber was bedeutet das wirklich für jemanden, einen Weg zu gehen, der allen Weltvorstellungen, die er bisher hatte, nicht mehr entsprach? Und ich finde es so genial, Gott sagt nicht einfach, reiß dich zusammen, der lässt dich was einfallen, der liebe Gott. Wie gesagt, Petrus sieht im Traum allerlei vierfüßige, kriechende Tiere. Und es geht hier nicht um eine Insekten- oder Reptiliensammlung, es geht hier nicht um Würmer und Käfer und Spinnen und andere unangenehme, klebrige Tiere, eklige Tiere. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn solche unangenehmen Tiere jetzt plötzlich hier um meinen Pult schwirren würden. Ich kann mir vorstellen, brummen würden, muss man ja sagen. Ich würde mir vorstellen, dass einige anfangen würden zu kreischen. Es geht auch nicht darum, dass Petrus Vegetarier ist und das alles als eklig empfand. Darum geht es gar nicht. Das Problem war, dass diese Tiere, wie gesagt, unrein waren. Und nach damaligem Gesetz, alles, was unrein war, kann nicht in Gottes Nähe kommen. Darum ging es, ganz zentral. Das hat ihn bis ins tiefste elementar berührt, was da geschieht. Kann nicht gesegnet werden. Deshalb rätselt Petrus. Aber Gott hat alles ja wunderbar in die Wege geleitet. Und wir werden nachher noch sehen, was das für uns bedeutet. Petrus jedenfalls muss hier einen ganz großen Riesenschritt wagen und er braucht eine Bekräftigung für solch einen Riesenschritt. Liebe Freunde, Petrus geht nicht als Jude zu nichtjüdischen Menschen in die Häuser nichtjüdischer Menschen. Das tut er nicht. Das hat ja nicht mal Jesus gemacht. Das war strikt untersagt. Wobei Jesus die Spur dafür gelegt hat. Er hat ja, wie ihr euch alle erinnern könnt, mit der Erzählung vom barmherzigen Samariter klargemacht, dass es auch außerhalb des Volkes Israels Menschen gab, die den Willen Gottes taten. Also, sind wir uns einig, Gott mutet ihm einiges zu. Er muss umdenken. Er hat erlebt im Grunde eine zweite Bekehrung, liebe Geschwister. Neuorientierung. Merkt ihr, es gibt Grenzen, die wir Gott aufreißen, niederreißen. Es gibt Grenzen, die Menschen voneinander trennen und Gott will nicht, dass die uns weiter voneinander trennen, diese Grenzen. Ich dachte ganz spontan an das, was wir gerade in Deutschland erleben, christliche Gemeinden, interkulturell. Ihr wisst, dass in vielen Gemeinden Deutschlands ja, ich sag mal als Beispiel, Iraner gekommen sind. Was für eine Herausforderung. Sie lassen sich taufen, werden Teil unserer Kirchen, gehören mit dazu. Das ist eine enorme Herausforderung. Wie kann die Integration gelingen, fragt man sich. Sollen die Iraner ihre Kultur, ihre Lebensweise aufgeben? Natürlich nicht. Sie müssen nicht zu Christen werden wie wir. Entscheidend ist, dass sie mit Jesus leben und ihm glauben. Ein Beispiel zunehmender interkultureller Gemeinden. Und ich denke, so ein bisschen ist das vergleichbar. Dieser Schritt, auch für uns Gemeinden heute, diesen Schritt, diese Grenze zu überschreiten, ist enorm herausfordernd. Nicht einfach. Ich habe auch Leute betreut. Echt, manchmal, wie viel Missverständnis hat es da gegeben? Emotionale Reaktion. Nicht immer einfach. Hat mich manchmal bis an den Rand meiner Kraft gebracht. Aber Gott will das, dass wir Grenzen überschreiten. Das ist das Zweite. Gott durchbricht Grenzen. Gott lässt ja nicht nur die Grenze von Petrus überwinden. Gott wirkt auch an Cornelius, wie gesagt, haben wir gehört. Dem seine römischen Götter, wir müssen uns ja mal fragen, was ist mit dem los? Der ist römischer Soldat, Offizier, aber die römischen Götter haben ihm nichts mehr gebracht. Es war damals übrigens gar nicht so untypisch. Diese Viergötterei hat manche abgestoßen und sie hatten eine Faszination für den Monotheismus der Juden. Und er war jetzt ein Gottesfürchtiger, so, also ein Freund der jüdischen Gemeinde, kein Volljude, er war kein beschnittener Mann, aber er hielt sich an einige Regeln, Gebote Gottes, war ein frommer Mann, war im Volk beliebt, betete, hatte aber noch aufgrund auch seiner Öffentlichkeitsstellung noch die Chance, auch musste er in gewisser Weise, wenn auch nur formal, Götter verehren, und wenn es nur darum ging, ein paar Körner zu streuen, sodass er durch seine gesellschaftliche Stellung noch Grenzen hatte, sich voll der jüdischen Gemeinde anzuschließen. Aber seine Frömmigkeit war vorbildlich. Petrus und Cornelius, beide müssen Grenzen überschreiten. Und in dieser Situation erleben wir, wie Gott in genialer Weise uns etwas deutlich macht. Ich gebe zu, das ist natürlich einmalig, heilsgeschichtlich einmalig, was hier geschah, diese Geschichte hier. Aber was damals geschah, da können wir Entdeckungen machen, die bis für uns heute wegweisend sind. Ganz am Anfang, liebe Geschwister, habt ihr gemerkt, steht das Hören. Petrus hat schon auf Gott gehört. Und als die drei Männer dann zu ihm kommen, dann hört er ihnen zu, lässt sie erstmal ihre Anliegen erzählen. Und als Petrus dann bei Cornelius ist, ist es ähnlich so. Bevor Petrus die Geschichte von Jesus erzählt oder das Evangelium verkündigt, hört er erstmal dem Cornelius zu. Das Hören steht am Anfang. Und noch etwas wird ja deutlich, liebe Geschwister, sehr tröstlich ist, wir sind keine Einzelkämpfer. Ich finde das so wichtig, dass genau dieses Detail berichtet wird von dem Lukas, dass Petrus nicht alleine geht zu Cornelius. Er nimmt ein Team mit, er ist mit einem Team unterwegs. Wir brauchen Teams. Gerade in dieser Geschichte braucht er Leute, die das Ganze bestätigen, was da geschehen ist. Liebe Geschwister, Gott stellt mir andere an die Seite, die mich begleiten. Ich bin nicht auf mich alleine gestellt. Ihr alle wisst, dass das stimmt. Ich habe das schon im Vorwort gelesen, in dem E-Mail, das du geschrieben hast. Du hast dich bedankt für alle diejenigen, die mitwirken. Das ist doch so, bei jedem Gottesdienst wirken so viele Leute mit im Vorfeld. Bei der Gottesdienstgestaltung kann ich auch nur unterstützen. Was wären wir ohne unsere tollen vielen Mitarbeiter? Wir sind Teams. Und dann fällt er noch, zum einen nebenbei bemerkt, den Cornelius fällt vor Petrus nieder. Was für eine seltsame Geschichte ist das doch. Petrus zieht ihn hoch, haben wir eben gehört im Predigtext. Eine peinliche Situation, das ist ja mehr als eine ehrfurchtsvolle Verbeugung oder Verbeugung aus Höflichkeit, ist schon eine Ehrerbietung, kann man sagen. Petrus sagt, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich dachte so, schön, dass es da steht. Für alle, die sich manchmal überfordert fühlen, die auch von anderen überfordert werden, ist das nicht tröstlich. Wir sind Menschen, wir dürfen Fehler machen. Wir sind nicht vollkommen, liebe Geschwister. Wir sind Menschen und nicht Gott. Und ist das nicht oft so, gerade in diesen Situationen, wo wir sagen, ich bin doch nur Mensch, ich kann nicht mehr. Ich bin an meine Grenze geraten. Es gibt ja auch Grenzen, die Gott uns auferlegt. Es gibt auch Grenzen, die er übrigens uns nicht nehmen wird. Also ich sage nicht, dass das Thema heute grenzenlos ist. Wir werden immer wieder auch, wie Paulus auch, in Grenzsituationen geführt, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht mehr können. Wo Gott dann auch vielleicht sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das sind dann Situationen, wo wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Und manchmal muss ich das als Seelsorger auch Leuten sagen. Vor kurzem schrieb mir eine Frau, ich möchte zurückfinden zum Glauben, aber ich kann das nicht. Und mir fiel in dem Moment nur spontan ein, du hast doch schon mal probiert, mit leeren Händen vor Gott zu stehen, vor Jesus zu stehen. Einfach diese empfangene Haltung. Und sie bedankte sich für diesen Rat. Petrus und Cornelius, sie beten. Das ist aber kein Gebet, was wir auch alle beten. Fürbittegebet, Lobpreisgebet. Es ist ein Gebet, das in die Stille führt. Da wird man still und öffnet sich für das, was Gott uns zu sagen hat. Das ist ungemein wichtig. Jeder hat seine eigene Form der Stille zu finden. Manchmal tun das in einer kleinen Kapelle, in ihrem Zimmer, haben Kerzen aufgebaut. Ich bin jemand, der unheimlich Mensch der Natur ist, gerne raus, schon heute Morgen auch, selbst bei Regenwetter, ich gehe gerne raus, ich genieße das und ich erlebe immer wieder die Begegnung mit Jesus in der Natur. Ich meine jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche nur die Natur, um Jesus zu entdecken. Nein, ich meine einfach, es ist eine Hilfe für mich, zur Ruhe zu kommen. Das Gebet ist ein Hören des Herzens auf Gott. Und das ist dann so, dass Gott uns Aufträge gibt, dass er uns führt, dass er uns leitet. Nun weiß ich, liebe Geschwister, das Thema Führung ist ja so ein heißes, umstrittenes Thema und es gibt ganz wilde Theorien. Ich habe von Menschen gehört oder auch zum Teil erlebt, die waren nicht in der Lage, eine, einen Auftrag zu erfüllen, also eine banale Alltagstätigkeit, mal ins Geschäft zu gehen, sich einfach mal vielleicht einen Pullover zu kaufen oder in eine Apotheke zu gehen, ohne dass sie eine klare Anweisung von Gott bekamen. Ich weiß von Leuten, die sich sogenannten Propheten abhängig machen. Das sind Propheten, die glauben, sie haben den Auftrag, jedem ganz konkret immer zu sagen, was er zu machen hat. Das ist Manipulation, das ist Machtmissbrauch. Und es gibt es viel mehr, als ihr euch das vorstellen könnt, in gewissen extremen Gemeinden. Ich will nicht von dieser wilden Gemeinde da in Pforzheim berichten. Übrigens ein Schreckensbeispiel für mich, für uns, die wir ja immer, manchmal leider nennen sich ja Baptisten, aber Baptist ist kein geschützter Begriff, hat aber überhaupt nichts mit uns Baptisten in Deutschland zu tun. Eine absolute extreme sektierische Richtung, weltlich gotteslästerisch bis zum geht nicht mehr. Das sind so Leute, die den Leuten in der Gemeinde genau sagen, was sie zu tun haben. Und dann gibt es aber, will ich auch sagen, eine andere extreme Richtung, dass die Leute, die einen sagen, Gott regelt alles für mich, ich muss überhaupt keine Verantwortung übernehmen, kein Risiko eingehen, keinen Fehler machen. Das ist die eine extreme Richtung. Und die andere ist, dass man überhaupt nicht glaubt, dass Gott zu einem spricht. Dass man so seine Rahmenvorstellung hat als Christ und das war's dann. Liebe Freunde, Gott regelt nicht jedes Detail für uns und bewegt uns nicht wie Marionetten durchs Leben. Da sind wir uns doch einig, oder? Das tut er nicht. Als seine Ebenbilder sind wir frei und sollen kreativ und verantwortlich handeln. Aber gleichzeitig behält sich der lebendige Gott vor, das ist meine Erfahrung, jederzeit individuell und konkret und persönlich zu uns zu sprechen. Das beweisen viele Beispiele in der Bibel. Ich weiß gar nicht, warum wir immer so viel Angst haben, wir auch viele Christen, die schon lange auf dem Weg sind, davor, dass Gott zu uns spricht, dass er uns sagt, was sein Wille ist, dass er uns das offenbart. Ich habe immer den Eindruck, wir haben Angst vor Fremdbestimmung. Wir haben Angst, unsere Autonomie zu verlieren. Warum auch immer. Vielleicht biografisch bedingt, weil du einen ganz strengen gesetzlichen Vater hattest oder eine ganz enge Glaubensrichtung erlebt hast. Aber liebe Freunde, er will uns doch einfach noch wissen lassen, was er will. Und er will doch nicht, dass wir vor die Wand fahren. Das ist doch tröstlich. Und nun habe ich hier eben ja nochmal gehört, immer wieder gut, immer wieder neu den Text zu hören. Ja, ich habe wieder was wahrgenommen, was ich beim eigenen Lesen noch gar nicht gehört habe. Man kann den Text ruhig 10-mal lesen. Das ist total spannend. Und Führung durch Gottes Geist, nun ist das ein wunderbares Beispiel von Musterführung. Ich will aber gleich sagen, nicht immer geschieht das so. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott uns führt und wie wir seine Stimme hören. Wunderbarer Vortrag übrigens auch, gibt es von unserem Österreicher, es fällt mir gerade der Name hier. Bitte? Weiß jemand, wen ich meine? Nee, ne? Entschuldigung. Es fällt mir später ein. Es geht auf jeden Fall darum, dass Gott zu uns spricht über unseren Verstand. Kann er sprechen? Ja, der Heilige Geist benutzt einen gesunden Menschenverstand. Er benutzt auch die Umstände. Wie viele Leute kenne ich, die durch Umstände zum Glauben gekommen sind, die Leid erfahren gemacht haben? Da hat Gott zu ihnen gesprochen, sehr elementar. Manchmal mit einem Vorschlaghammer sogar, im Bild gesprochen. Er benutzt die Worte der Bibel selbstverständlich. Und dann benutzt er auch Visionen, Auditionen. Ich habe eine Audition besondererweise mal erlebt. Aber wenn ich hier fragen würde, wer hat denn direkt schon Gottes Stimme direkt gehört, glaube ich, gibt es nur ganz wenige, die das so sagen können. Ich kann das so nicht sagen. Und ich will auch sagen, alle, die immer ganz schnell sagen, Gott hat zu mir gesprochen, sollten sich überlegen, ob das wirklich stimmt. Das ist oft auch eine Floskel und das kann enorm missbraucht werden. Man sollte das dann aber, wenn man das hat, hundertprozentig sagen und sicher sein. Aber hier nun, liebe Freunde, ist das geschehen. Und was ich interessant finde, hier passieren Dinge, Prinzipien, die auch heute noch geschehen. Der lebendige Gott spricht zu Petrus in einer Situation, wo er dafür offen ist. Warum ist er dafür offen? Da wird ein Detail berichtet. Er hat Hunger. Und Hunger, das war eine günstige psychologische Situation, ein Moment, wo Gott zu ihm sprechen konnte, wo er aufnahmebereit war. Da musste er nicht mit Donner und Gewitter kommen, sondern der hat einfach ganz genial auf einmal eine Offenheit erlebt. Wir denken ja manchmal, warum erlebe ich Gott jetzt gerade nicht? Warum höre ich nicht sein Reden? Vielleicht liegt es daran, dass wir gerade nicht offen sind, aufnahmefähig sind. Was wichtig war, Petrus hat das nicht abgetan als Unsinn. Er hat einfach nur gewusst, hier redet Gott mit mir. Das Nachdenken darüber, das wurde ihm jetzt nicht abgenommen. Und dann, liebe Freunde, war das ja so, dass noch eine zweite Person hören musste. Eine zweite Person musste hören. Also parallel gesehen musste eine zweite Person hören, auch noch hören. Sonst wäre das ja gar nicht zu der Führung gekommen. Aber das Angebot der Führung müssen wir zunächst mal annehmen. Wir dürfen es nicht ignorieren. Wir dürfen nicht sagen, das ist Einbildung. Und sowohl Petrus als auch Cornelius haben die Führung Gottes, haben den Impuls des Heiligen Geistes ernst genommen und gehen darauf ein. Und manchmal kommt ja auch Führung Gottes nicht zustande, weil der eine von uns hört und der andere den Impuls des Heiligen Geistes nicht ernst nimmt. Deshalb kommt Führung Gottes nicht zustande. Mir fällt auf, dass diese Parallelität sehr wichtig ist. Sowohl Petrus als auch Cornelius nehmen das Angebot der Gottesführung ernst. Bei der Führung Gottes geht es zu wie bei einer Nachtfahrt mit dem Auto auf einer kurvenreichen Strecke, liebe Freunde. Das heißt, ich habe immer nur eine begrenzte beleuchtete Strecke und dahinter ist dunkel. Und man hat bei der Führung Gottes auch immer nur ein begrenztes Stück, muss weiterführen, weiterfahren und dann sieht man, wo es hingeht. In Bewegung bleiben. Dabei gibt es Abschnitte, wo wir dann wieder mehr sehen und wieder Abschnitte, wo wir weniger sehen. Aber wir müssen in Bewegung bleiben. Das ist das Prinzip, was ich hier erkenne. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, das ist damals gewesen, das ist doch, das wird es nie wieder geben, so in dieser Konstellation. Ich sage euch, es gibt es, das gibt es. Ich habe ein wunderbares Zeugnis aus der Kirchengeschichte gefunden, jüngeren Kirchengeschichte. Liebe Freunde, kurz nach der politischen Wende, da als in Russland noch sehr schwer war, eine Bibel zu bekommen, machten zwei Frauen eine seltsame Erfahrung. Die eine war eine Lehrerin, die war im Marxismus erzogen worden und als der Kommunismus zusammenbrach, war die am Ende, am Boden. Sie dachte, sie lag richtig und stellte nun fest, alles bricht zusammen. Und sie war nur auf der Suche, las ganz viel und eines Tages hörte sie eine christliche Radiosendung. Und das machte sie aufmerksam. Und in faszinierender Weise, auch ein bisschen ärgerlicher Weise, sprach der Redner über die Bibel, über das Gebet und empfahl den Zuhörern, sie sollten doch einfach mal das prüfen, was er hier sagt. Das hätte sie gerne getan, aber sie hat keine Bibel gehabt. Sie hatte keine Bibel. Und dann betet sie, noch nie gebetet, sagt sie, lieber himmlischer Vater, wenn du wirklich da bist, dann schenk mir doch eine Bibel. Zur gleichen Zeit gibt es eine Ingenieurin, eine Christin, die kommt nach Hause von der Arbeit, die hatte eine Bibel, hatte auch ein Auto, hatten damals nicht so viele Leute ein Auto. Und sie erlebt in ungewöhnlicher Weise auch die Stimme des Heiligen Geistes, fahre in die Stadt. Und sie denkt zunächst, das ist doch ein verrückter Gedanke, ich in die Stadt fahren, ich komme gerade von der Arbeit, bin nach Hause, möchte mich ein bisschen ausruhen. Aber die Stimme lässt dich locker, das ist übrigens ganz wichtiges Kriterium. Es gibt ja ganz viele Stimmen und uns, es gibt ja auch psychologische Erklärungsweisen, die dafür verantwortlich sind, dass wir irgendwelche Stimmen hören. Es gibt sehr viele Verehrungen und man muss immer wieder hören. Aber wenn die Stimme nicht nachlässt und wenn es so eine zarte Stimme ist, eine berührende Stimme, dann sollten wir aufmerksam werden. Nimm die Bibel mit, fahr in die Stadt. Und sie hat dann irgendwann gehört, geht aus die Haustür, kommt auf die Nebenstraße, fährt dann Richtung Hauptstraße. Und liebe Freunde, in derselben Momentstunde hört dann die Lehrerin auch, also diese Kommunistin, die nichtgläubige Frau, geh in die Stadt. Auch die fragt sich, bin ich verrückt? Geh in die Stadt? Hat sie doch nie gehört. Okay, auch sie erkennt, sie kann sich dem nicht widersetzen und fährt dann in die Stadt. Geht erst auf die Nebenstraße, kommt auf die Hauptstraße und so etwa auf der Höhe, wo die Ingenieurin, also die Christin kommt, da sehen die beiden sich Frauen an. Sie, die Ingenieurin, macht hier Perlenhalter. Und diese hält an, Christin, die hält an. Also die Lehrerin hat per Anhalter versucht, ein Auto anzuhalten und sie hält an, sie steigt ein und dann fragt die Christin, sagen Sie mal, wohin wollen Sie denn? In die Stadt. Was wollen Sie da? Halten Sie mich nicht für verrückt. Ich habe eine innere Stimme gehört, dass ich da eine Bibel irgendwo finden würde, bekommen würde. Und sie, die Ingenieurin, die Christin, hält an, fährt an den rechten Bordstreifen, geht, greift nach hinten in die Tasche, holt die Bibel. Jetzt weiß ich, was Gott gemeint hat. Liebe Freunde, das gibt es wirklich, dass Gott uns sagt, tu dies und nichts anderes zu Philippus sagt Gottes Geist, geh jetzt auf die Straße nach Damaskus und triff den Kämmerer in Äthiopien. Aber das gibt es, und wo er uns zusagt, ich werde dir beistehen. Aber das sind Highlights. Genauso gibt es das, dass Gott uns die Wahl lässt. Ich will das deutlich sagen, verspricht mit uns zu gehen. Josa hört den herrlichen Satz, als er das Volk ins verheißene Land führt. Nimm ein das weite Land. Nimm ein nicht, geh jetzt 3 Kilometer nach Norden und dann 20 Kilometer nach Westen. Nein, nimm ein. Also ich habe immer als Seelsorger Angst oder Sorge, wenn es gerade psychisch angeschlagene Menschen sind ja sehr empfänglich für sowas und die kann man ganz schnell manipulieren. Nein, du hast auch die Freiheit, dass Gott dir auch eine Freiheit lässt. Und die Bibel, in der Bibel lese ich nicht, dass Menschen Fehler machen und dann nur noch zweitbeste Lebenschancen haben. Das glauben wir doch nicht, oder? In der Bibel höre ich von Menschen, die manches Dumme entscheiden und immer wieder zweite Chancen bekommen. Und ich höre aber auch von Menschen, die in Gottes Nähe stark und klug wurden und weise Entscheidungen treffen. Und wenn du jetzt sitzt und sagst, ich höre das gerade nicht, oder alle Türen sind verschlossen, Tür 1, Tür 2, Tür 3 hat sich verschlossen, könnte es sein, dass Gott, der liebende Vater, dich bewahren will vor einer schweren Entscheidung, für einen schweren Fehler? Könnte es sein, dass er dich einfach schützen will, dass du nicht auf die Nase fällst? Gib nicht auf, rede weiter mit Jesus, sprich mit ihm. Ich weiß, dieses Thema, immer wenn man predigt, kann man so viele Facetten vor Augen. Man sieht das Leid, man sieht die Differenzierung der Lebensführung der Menschen. Man muss aber die Dinge manchmal auf den Punkt bringen. Und ich kann persönlich euch sagen, manchmal sieht man die Führung Gottes erst im Nachhinein. Aber ich kann persönlich sagen, Gott führt uns manchmal auf ungewöhnlichen Wegen. Könnte der Hermann bestimmt auch bestätigen. Aber er führt uns immer so, wie wir es brauchen und wie wir den Weg gehen können, Schritt für Schritt. Und für mich ist das eine ganz wichtige Erkenntnis in meinem Leben. Gott führt mich, er sieht das große Ganze. Kann ich nur staunen, wenn ich jetzt das mal so ganz persönlich sagen darf. Jetzt, wo ich ein klein bisschen mehr Zeit habe, sitze ich manchmal abends in meinem Zimmer, habe viel mehr Zeit, auch Bibel noch Texte zu lesen, zu hören. Dann kann ich nur staunen und Danke sagen, dass der einmal mal mich unbedeutenden Menschen mit 19 Jahren durch eine Audition gerufen hat. Ganz schlicht und einfach hörte ich, ich will, dass du Pastor wirst. Aber das ging erst mal los mit sehr vielen Hürden, die man überwinden musste. Ich kann nur danken. Und ich sage, dieser ruhende Pol inmitten aller verwehrenden Unruhe ist die Treue Gottes. Und alle Verwirrungen, die wir gerade erleben und komplexen Probleme und unbegreifliche Chaospolitik von manchen Politikern, Torheiten und Sünde. Ich glaube, selbst durch alle Währungen unseres persönlichen Lebens führt Gottes roter Faden fein und säuberlich hindurch. Und Thielicke, der große Theologe, Thielicke, ich habe ihn in Hamburg während meines Studiums noch erlebt, hat mal gesagt, vielleicht werden wir einmal, wenn wir von Gottes Thron oder vor Gottes Thron am jüngsten Tag zurückblicken, voller Staunen und Überraschung sagen, ja, wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich stiller und getrösteter, ja, dann wäre ich wohl auch heiterer und von größerer Gelassenheit gewesen. Stimmt das nicht vielleicht? Und das alles macht doch Gott, liebe Geschwister, weil er ein weites Herz hat. Ein weites Herz. Weil er die Menschen liebt, weil er die verlorenen Menschen sieht, weil sie ihm leid tun. Er möchte sie zurückrufen, er möchte sie gewinnen für sein Reich. Und er hat ein großes Haus ja zur Verfügung, mit vielen Wohnungen, die sind noch leer. Und es tut ihm weh, ungemein weh, dass so viele Menschen zugrunde gehen. Und er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Nicht nur, dass er Menschen heilt zu seinen Lebzeiten und dass er ihn predigt, sondern auch, er hat ja sein Leben, das Liebste von sich gerissen, um uns zu retten vor der Schuld und der Sünde und das Gericht auf sich zu nehmen. Das alles tut er, weil er ein Herr, ein Gott der Liebe ist. Liebe Freunde, wenn ich sage, Gott hat ein weites Herz, dann denke ich aber, die Kehrseite ist, dass wir manchmal kein weites Herz haben. Das muss ich euch noch sagen, dass wir eher ein enges Herz haben, wir Christen. Dass wir eher so manchmal sind wie Petrus, der ja eigentlich manchmal mutig war, aber hier war er konservativ und Gott war progressiv. Und Gott möchte, dass wir vorangehen. Das ist der letzte Punkt. Ich dachte, die Juden, als ich das so las, die haben die Vision des Jesaja vor Augen gehabt. Menschen aus allen Völkern pilgern nach Jerusalem. Sie kommen nach Israel und fragen nach dem lebendigen Gott. So wie das der Kämmerer getan haben, so haben sie sich das vorgestellt. So soll es weitergehen. Aber in die Häuser der Heiden zu gehen, das konnten sie sich nicht vorstellen. Und ich sage zum Schluss, Mission ist Suchbewegung Gottes. Ich habe mir ganz oft in letzter Zeit Gedanken gemacht, sprich auch darüber mit unserem Kirchengemeinderat. Ich bin nicht mehr im Kirchengemeinderat, ich bin überhaupt sehr froh, dass ich nicht mehr im operativen Geschäft bin. Keiner soll denken, ich hätte Entzugserscheinung. Manchmal unterstellt man uns das. Also gar nicht. Ich muss auch nicht predigen. Das ist einfach Anfragen, die ich bekomme und dann entscheide ich, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber eins habe ich verstanden und gebe ich weiter. Wir können nicht alle Welt missionieren. Ich glaube, es ist ganz sicher, dass auch in unserer Umgebung Cornelius-Menschen wohnen. Die Sehnsucht haben, die nur jemand brauchen, der auf sie zugeht, der mit ihnen spricht. Cornelius-Menschen in unserer Welt, in unserer Zeit, Dampf von Religion, aber auch den Nachfahren von Christen fällt es ja nicht immer von selber ein, dass der Glaube eine Antwort wäre für ihre Lebensprobleme. Diese Menschen gibt es. Raus aus der Komfortzone, sage ich. Ich weiß nicht, wie ihr das hier behandelt, das Thema, aber ich glaube ganz fest, heraus aus der Komfortzone, heraus aus dem vertrauten Umfeld, heraus aus der eigenen Gemeinde, hinaus in die Häuser von Menschen, die Sehnsucht haben nach dem lebendigen Gott. Das traut Gott seinen Leuten zu, das mutet er uns zu, liebe Freunde. Ich weiß, es ist einfacher, im vertrauten Kreis zu bleiben, unter Menschen zu sein, die ähnlich ticken wie wir. Das ist das, was wir wollen, was uns Spaß macht. Aber das kann es nicht sein. Nur durch das Hingehen konnte das Evangelium Grenzen überschreiten. Ohne diese Grenzüberschreitung, wisst ihr, wären wir ja heute wahrscheinlich nie Christen geworden. Wären wir keine Christen. Durch die Grenzüberschreitung kam das ganze Evangelium in die heidnische Welt, griechische Welt und dann auch nach Europa. Und ich denke, wir müssen dieses Prinzip des Textes verstehen. Nimm wahr, wie Gott handelt. Sei sensibel dafür. Also unsere Aufgabe ist es, nach offenen Türen Ausschau zu halten, nach Menschen, die Gott vorbereitet hat und darauf warten, dass jemand zu ihnen kommt. Glaub mir, das ist der Weg. Und ich will euch mal sagen, ich habe so eine neue Methode entdeckt. Ich bin immer noch missionarisch, aber nicht mehr so aktiv. Früher hatte ich ja nur ein Telefon, da musste ich ja immer nur viele Leute anrufen. Heute habe ich ja mein WhatsApp und auf meinem Status habe ich ganz viele kleine Aspekte, christliche Aspekte, Lieder, die ich veröffentliche. Es gibt einen tollen Prediger aus Norddeutschland, der jeden Tag über die Losung spricht. Ich habe noch nie so einen genialen Prediger gehört, der das kann. Jeden Tag spricht er über die Losung. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen sich diese Andachten morgens anhören. Toll. Das nutze ich und das ist mein Weg und höre und frage Gott, was hast du vor? Und morgens, wenn ich aufstehe, sage ich immer, Herr Jesus, ich will das tun, was du mir vor die Füße legst. Und das wünsche ich euch auch und ich habe dabei die Erfahrung gemacht, dass Gott Grenzen überschreitet. Leider war auch darunter manchmal, dass wir so sehr innergemeindlich uns das manchmal schwer tun, weil wir so viele eigene Grenzen in unseren Gemeinden haben, so viele Grenzen der Tradition haben, die wir nicht aufgeben wollen. Das tut mir manchmal sehr weh. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Geschwister, von ganzem Herzen eine schöne Zeit weiter mit eurem neuen Pastor, der ja bald kommt. Und ich sage euch auch, wir haben jetzt auch einen neuen Pastor seit Dezember.